So there's this man, he has a time machine. Up and down history he goes, zip, 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 getting into scrapes. Another thing he has is a passion for the works of Ludwig van Beethoven. And one day he thinks, what's the point of having a time machine if you don't get to meet your heroes? So, off he goes to 18th century Germany. But he can't find Beethoven anywhere. No one's heard of him. Not even his family have any idea who the time traveler is talking about. Beethoven literally doesn't exist. This didn't happen, by the way. I've met Beethoven. Nice chap. Very intense. Loved an arm wrestle. No, this is called the bootstrap paradox. Google it. The time traveler panics. He can't bear the thought of a world without the music of Beethoven. Luckily, he brought all of his Beethoven sheet music for Ludwig to sign. So he copies out all the concertos and the symphonies, and he gets them published. He becomes Beethoven. And history continues with barely a feather ruffled. My question is this. Who put those notes and phrases together? Who really composed Beethoven's Fifth? Where's Bennett? We need to get going.
Oh, he's still throwing up. One small step for man, one giant.
Oh, time travel does that sometimes.
Somehow doubt that Rose or Martha or Amy lost their breakfast on the first trip.
You seem to know an awful lot about me.
I used to be in military intelligence. I was demoted for dangling a colleague out of a window.
In anger?
Is there another way to dangle someone out of a window? What year are we in?
1980.
So pre-Harold Saxon, pre the Minister of War, pre the moon exploding, the big bat coming out.
The Minister of War?
Yeah.
No. Never mind. I expect I'll find out soon enough.
Sorry about that. The prawn sandwich might have been off.
Don't worry. Shall we go?
Just one sec. I've just got something in my boot. It's bigger on the inside. It's bigger on the inside. It's bigger on the inside. How can it be bigger on the inside, Bennett?
Come on. Oh, wait a minute, not you, O'Donnell.
Well, why not?
Someone needs to stay here and mind the shop. Well, what if Clara calls?
The last bloke that said something like that to me got dangled out of a window.
Maybe the doctor's right. Maybe it's best if you stay here.
Never gonna happen, seriously. Have you two met me?
What do I do now?
I don't understand.
I do. You keep going. You have to. Take it from me, there is a whole world out there. A galaxy. A life. What would O'Donnell have wanted?
I need to erase that message from your mind, but it's fine. I'll do it later.
Lun, will you translate something to Cass for me?
Of course.
Tell her that you're in love with her and that you always have been.
What?
Tell her there's no point in wasting time, because things happen and then it's too late. Tell her I wish someone had given me that advice.
Comport Nummer 667, Chemnitz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 667. Comport, den ich am heutigen, nicht so warmen, aber sonnigen Freitag, dem 31. August 2018, Tag 243, KW 35, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der neunten Staffel von Dr. Wer noch gleich? Bootstrap Paradox, 1984, Dangling Out a Window. What Will I Do? Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen mir geschnappt und verwurstet habe, einem Teil, wo ich eher technische Meldungen inklusive neueste Gerüchte mir geschnappt und verwurstet habe und Dingen, die da unschön waren in der vergangenen Woche. Was davon ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche mit einer Reihe Terrormeldungen, ein paar Schnüffelmeldungen, ein paar Trampelmeldungen und mehr. 10 Grad Clearer, cool Greetings, die 10 Grad Comfort Level wie 10, Wind macht dann 2 km/h aus dem North. Wir haben eine Visibility von 16 km, und für den ganzen Rest fangen wir besser vor. Da ist es, Stand 6 Uhr, 6 Grad, clear, feels like 6, Taupunkt 6, Humidität wären dann 100%, der Druck 10,20, vom Gerät gemessen 10,17, Wind macht irgendwas zwischen 2 und 6 km/h. Ich wäre ein bisschen neblig, nicht, dass ich hier irgendwo Nebel sehen würde. Wie auch immer, kommen wir dann in die Terrorecke. Die geht mit Identitätsstraf von Freitag los. Identitäre Bewegung, Verdacht. Dutzender Straftaten. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung ist nach Erkenntnissen des Bundesterrorministeriums in den vergangenen 16 Monaten mit mehr als 100 Straftaten aufgefallen. Sie seien zwischen April 2017 und August 2018 von den Behörden registriert worden, berichtet eine Zeitung. Zu den geahndeten Delikten zählten Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung oder Land- und Hausfriedensbruch. Die Identitäre Bewegung habe in Deutschland etwa 500 Mitglieder und sei bundesweit aktiv. Und ist vor Jahren in Frankreich entstanden und heute in mehreren europäischen Ländern aktiv, vertritt völkische und kulturrassistische Vorstellungen. Ihr politisches Ziel sind Gesellschaften, die streng nach Ethnien getrennt sind. Blablabla. So, dann gab es am Freitagabend dann mal Pegizei-Folgen. So frei nach dem Motto, ja, da ist dann irgendwem aufgefallen, man könnte ja dann doch mal versuchen anzufangen, das Bild der rechtsgewandten Polizei dann doch irgendwie ein bisschen zu reduzieren. Und zwar hatte der Dresdner Bullenpräsident Kretzschmar sich nach Angaben des ZDF für das Vorgehen von Polizisten gegen einen T-Arm des Senders entschuldet. Die Bullen haben eingeräumt, dass die Journalisten viel zu lange festgehalten worden seien, teilte das ZDF mit. Schön, dass Ihnen das auch auffällt. Warum zum Fick fällt Ihnen das erst auf, nachdem die ganze Chose einmal quer durch die Medien geschwappt wurde? Wäre es zu viel verlangt, dass Ihnen sowas in Zukunft mal einfach schneller auffällt? Der Vorfall am Rande einer Demonstration der rechten PEG-IDA-Bewegung in Dresden soll nach Darstellung der Bullen gründlich aufgearbeitet werden. In Sachsen steht die Polizei seit Tagen wegen eines Einsatzes gegen ZDF-Journalisten am Rande einer PEG-Demonstration. In Dresden in der Kritik. Der innenpolitische Lautsprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lischka forderte Aufklärung über mögliche rechte Umtriebe bei der Polizei Sachsen. Mögliche rechte Umtriebe bei Polizei sind ja ein bedauerlicher Einzelfall. Es ist ja nicht so, als würden in Baden-Württemberg, als wäre aus Baden-Württemberg bekannt, dass Bullen beim Ku Klux Klan mitmischen. Aber nicht doch, mein Herr, wie kommen Sie denn auf diese völlig abwegige Idee? Ja, ich weiß auch nicht. Er sagte einem Blatt, Ministerpräsident Kretschmer, die heißen da alle irgendwie relativ ähnlich, scheint mich. Kretschmer, Kretschmer, Kretschmer. Müsse für Klarheit sorgen, ob dort ein rechter Korpsgeist heranwachse. Sachsens Vize-Ministerpräsident Dullig sagte im ARD-Fernsehen, er habe sich sehr darüber geärgert, dass Kretschmer den Bullen bereits ein ordnungsgemäßes Vorgehen bescheinigt habe. Bla 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 bla. Und auch aus Stuttgart wurde ein Vorfall gemeldet, bei dem Journalisten durch die Bullen bei ihrer Arbeit behindert wurden. Dort wollten Reporter über einen Infostand der rechtsextremen Identitären Bewegung berichten. Die Polizei habe gegenüber den Journalisten erklärt, dass ihre Pressefreiheit in diesem Moment ende, teilte die Gewerkschaft Pferdi mit. Und forderte Aufklärung vom baden-württembergischen Innenterroristen Strobel und der Innenministerkonferenz. Ihre Pressefreiheit endet hier im Moment. Was? Na, also, das wäre ein Moment, um den entsprechenden beteiligten Personen mal eben eine Reihe Schulungen über was ist eigentlich das Grundgesetz, was steht da drin und was bedeutet das, zukommen zu lassen. Dafür bräuchte man allerdings Innenminister, die das mit der Verfassung mal durchdrungen haben. Also nicht die, die wir haben. So, dann Sonntagabend gab es in Jacksonville eine Massenscheißerei, nämlich in Florida. Berichte über Schüsse, von der Massenscheißerei, wie Menschen irgendwie gegen zu meiden, werden Hörer befehlt, bla bla. Und zwar Dunstkreis, irgendwie eine E-Sport-Veranstaltung. Und zwar irgendwie ein Madden-Turnier, Dingensbummens. Und da hätte wohl einer nicht gewonnen und wäre dann durchgedreht und hätte dann um sich geschissen. So, gut, ob man jetzt irgendwie bei am Ende 3 Getöteten und irgendwie sowas wie 10 Verletzten von einer Massenschießerei reden muss, weiß ich nicht, aber es machte auf jeden Fall erstmal eine große Welle. Und erst sehr viel später kam dann raus, also okay, die Anzahl Opfer ist nicht gigantisch. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie einen von den Getöteten kannte, ist einem auch egal, wie viele andere Leute da noch umgebracht wurden. So, insofern, ja, aber also, es sieht nicht aus, wie als wäre es tatsächlich irgendwie große Masse. Ein Organisator eines Videospielwettbewerbs in der Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. So, genau, dann Sonntag 23 Uhr, Verdächtiger in Jacksonville war weiß und männlich und sei tot. Seine Identität werde noch geklärt, sagte der zuständige Shire rief. Gebe keine weiteren Verdächtigen, der Sheriff bestätigte, dass bei dem Vorfall mehrere Todesopfer und Verletzte gegeben habe, nannte aber keine Zahlen. So, dann Montag 2 Uhr, 3 Tote, 3 Menschen ums Leben gekommen, darunter sei auch der Schützer. Bei dem Verdächtigen soll es sich demnach um einen 24-Jährigen aus Baltimore handeln. Er habe sich erschossen. Das Motiv ist noch unklar. Der Mann hatte das Feuer bei dem Wettbewerb eröffnet, 11 Menschen wurden dabei verletzt. So, also von daher, 3 Tote, darunter der Täter und insgesamt 11 Verletzte. Ist jetzt keine gigantische Massentat. Aber, ja. Also ich meine, schön geht halt immer noch mal anders. So. Montag im Bundestag gab es dann die Anschlagszahl. Die Terrorbehörden haben zwischen 2019 und 2017 insgesamt 144 Anschläge mit Scheißwaffen aus dem Bereich der rechtsgerichteten, politischen, motivierten Kriminalität, PKM rechts, erfasst. Dem linken Spektrum wurden im selben Zeitraum 33 solcher Anschläge zugeordnet. Die Behörden registrierten von 2001 bis 2017 ferner 273 politisch motivierte Anschläge unter Einsatz von Spreng- und Brandvorrichtungen aus dem rechten Spektrum. Im selben Zeitraum wurden 1149 solche Anschläge aus dem linken politischen Spektrum erfasst. Die im Vergleich sehr hohe Zahl für Anschläge aus dem Bereich PMK links relativiere sich allerdings durch die Erfassung einer Vielzahl von Delikten unter Einsatz von Pyrotechnik, heißt es in der Antwort weiter. Also die Rechten nehmen Gleichschusswaffen, die Linken nehmen irgendwas, was Bumm macht. Bis auf da, wo sie in Freital war es, glaube ich, auch was nehmen, was Bumm macht. Und nicht eine Waffe ist. Also nicht ursprünglich zum Erschießen gedacht wurde. Aber ja. Punk. So, dann eine Geschichte, wo ich mich erst gefragt habe, habe ich irgendwie die ganzen Medienmeldungen verpasst? Oder wo ist das an mir vorbeigerauscht, ohne dass ich es gesehen habe? Nämlich Chemnitz. Da gab es, wie sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, am Sonntag bei irgendwie einem Volksfest ein wie auch immer geartetes Aufeinandertreffen von mindestens mal 3 Personen, 2 davon nicht deutsch und eine davon hinterher tot. So, und das fanden dann irgendwelche Schnuller-Nazis, man müsse da jetzt mal protestieren, weil die Ausländer hätten einen braven Deutschen getötet. Dass der brave Deutsche eher ein Linker ist und eventuell unter Umständen möglicherweise noch nicht mal mehr über weiße Hautfarbe verfügt. Das war den Rechten in dem Augenblick entweder nicht bewusst oder erstmal scheißegal. Auf jeden Fall sind da dann nämlich am Sonntagabend eine größere Anzahl rechtsorientierter Gewalttouristen in Chemnitz rumrandaliert und hätten wohl auch Jagd auf Personen gemacht, die sie für Ausländer hielten. Also mutmaßlich auch das Opfer. Wegen dessen sie da ja gerade rumrandalierten, weil es kann doch nicht sein, dass jemand einen guten Deutscher... Ach, das war gar kein guter Deutscher. Ja, fuck. So, und am Montag haben sie das Gleiche dann nochmal gespielt. Da gab es nämlich am Abend Demonstrationen mit Wiedergewalt. An einer rechten Veranstaltung nahmen nach Schätzungen rund 2500 Menschen teil. Auf einer Gegendemonstration wandten sich etwa 1000 Teilnehmer gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße der beiden Gruppen zu verhindern. Nach Angaben der Polizei wurden Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen, mindestens 2 Menschen wurden verletzt. Auslöser der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen. Als mutmaßliche Täter sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Wie es zu dem Vorfall kam, ist nicht bekannt. Als Reaktion gab es noch am Sonntag in der Stadt eine fremdenfeindliche Demonstration, aus der heraus Ausländer angegriffen wurden. Bimbis und Landesregierung verurteilten die Ausschreitungen und erklärten, in Deutschland sei kein Platz für Selbstjustiz. Was aber auch erst in dem Augenblick interessiert, wenn man es nicht mehr leugnen kann. Na, also wären die gewaltorientierten Rechten nicht losgezogen und hätten Personen, die aussehen, als wären sie unter Umständen nicht deutsch, angegriffen, hätte das wahrscheinlich niemanden akut interessiert. So, also es sieht auch verdächtig danach aus, dass die ganze Chose durch Lügenmeldungen der Regierungspostille mit angeheizt wurden. Ja, keine Fragen. So, dann am Faschung. Dienstag früh gefunden. Neue Recherchen zeigen nun, dass der Verfassungsschutz die Quelle bereits vor dem Anschlag am 19. Dezember 2016 auf Amri angesetzt hatte und dass der V-Mann durchaus im Umfeld des späteren Attentäters aktiv war. Hatte die Bundesregierung im Januar 2017 auf eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion hin noch bestritten. Bislang hieß es stets, der Terrorist sei ein reiner Polizeifall gewesen und das BRV habe keine eigenen Erkenntnisse zu Amri gehabt. Turns out, doch hatten sie. Sie hatten einen, hierzulande nennt man es ja nicht, inoffizieller Mitarbeiter in seiner Moschee. Ob der denen dann nichts mitgeteilt hat oder warum sie denn nichts verhindert haben, wäre dann die nächste spannende Frage. Sie haben aber offiziell geleugnet, dass sie inoffizielle Mitarbeiter überhaupt in der Nähe gehabt hätten. Turns out to be wrong. Na, und, im Juni 2016 wurden dem V-Mann aus der Berliner Islamistenmoschee nach Springer-Informationen mehrere Fotos und Telefonnummern vorgelegt, die aus einem beschlagnahmten Handy von Amri stammten. Seit 2014 war der Spitzel für das BRV auf gefährliche Islamististen in Berlin eingesetzt. Was ja dann schon die Frage aufwirft, ja, wenn die doch die ganze Zeit da Spione gehabt haben, kommen wir dann am Ende wieder beim selben raus wie bei der NSU, dass wir im Wesentlichen eigentlich schon mit dem Finger drauf zeigen können, ihr müsst das vorher gewusst haben oder eure Spione sind einfach mal völlig wertlos und ihr könnt das Recht, Spione zu betreiben, weggenommen bekommen. Na, weil also es muss doch Konsequenzen geben, ansonsten muss es doch immer Konsequenzen geben. Es kann doch nicht sein, dass es keine Konsequenzen gibt. So, dann Dienstag Nachmittag gab es Chemhorst. Böbelhofer, Ausschreitungen in Chemnitz nicht zu rechtfertigen. Bundesinnenterrorist Seehorsthofer hat kein Verständnis für Gewalt auf den Straßen von Chemnitz als Antwort auf die tödliche Gewalt bei einem Stadtfest. Seehofer verlas. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers der Messerattacke. Ich bedauere diesen Todesfall zutiefst. Die Betroffenheit der Bevölkerung darüber sei verständlich, aber er wolle auch ganz deutlich sagen, dass er dies unter keinen Umständen den Aufruf zu Gewalt oder gewalttätigen Ausschreitungen rechtfertige, fügte er hinzu. Das ist ja schön, Herr Pöbelhofer, dass Sie am Dienstag dann auch mal aufgewacht sind und was verkündet haben. Mutmaßlich könnte es einen Zusammenhang dazu geben, dass schon der Bundes-Cybert es schaffte, am Montag in einer Bundesregierungspressekonferenz Lehraussagen abzusondern. So, Mittwochmittag gab es dann Chemietlungen, weil die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen eines im Internet veröffentlichten Haftbefehls zum Fall Chemnitz. Geht um den Vorwurf, Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, wie das sächsische Justizministerium mitteilte. Ob das Dokument echt ist, wurde offen gelassen. Der angebliche Haftbefehl kursiert seit dem Abend auf verschiedenen Plattformen. Das Schreiben wirkt authentisch und enthält unter anderem den vollen Namen des Verdächtigen. Der Iraker wird zusammen mit einem Syrer verdächtigt, einen Deutschen erstochen zu haben. Was ja dann schon die Frage aufwirft, wie, Moment, Haftbefehl im Internet? Wie kommt denn der da hin? Und bei der Gelegenheit kann mal jemand nachgucken, ist es denn der echte oder ist es ein gefakter Haftbefehl? Jemand, der Zugriff auf den echten Haftbefehl hat, kann ja mal dieses Dokument, was da gezeigt wird, mit dem Original vergleichen. Und wenn es dasselbe Dokument ist, kann man sagen, okay, hier hat jemand tatsächlich ein Geheimnis verraten. So, das ist übrigens Gerüchten zufolge nicht völlig legal. So, Donnerstagmittag gab es dann den Hutgang. Der Pegida nahe LKA-Mann verlässt nämlich den Bullendienst, der übrigens nebenbei auch Zugriff auf Unterlagen über böse Ausländer hatte. So, also der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminellen Amtes, der während einer Pegida-Demonstration in Dresden eine Polizeieinsatz gegen Journalisten ausgelöst hatte, verlässt den Polizeidienst, hat das LKA nach einem Gespräch mit dem Mann und seinem Anwalt mitgeteilt. Er werde mit seiner Zustimmung bis auf Weiteres eine andere Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen, hieß es. Der Mann hatte sich Mitte August auf der Pegida-Demonstration darüber beschwert, dass er aus seiner Sicht widerrechtlich von einem ZDF-T-Arm gefilmt wurde und erst durch dieses auf die Zulatschen und in die auf die Einlabern hat er eigentlich dafür gesorgt, dass Bildmaterial von ihm entstand. Wäre er da einfach nur als Demonstrant, demonstrieren tut man ja, um irgendwie mitzuteilen, dass man eine Meinung, die andere Leute hatten, teilt. Wäre er da einfach nur demonstrierend rumgelaufen, hätte ihn doch keiner beguckt. Da hätte ihm doch keiner irgendeine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Aber nee, der ist halt so blöd. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ja, ist wohl nicht die hellste Kerze. So, und also jedenfalls macht er dann irgendwas anderes. So, ja, was auch immer. Und dann gab es Suspendchem, weil Haftbefehl weitergegeben, Vollzugsbeamter suspendiert. Den im Internet veröffentlichten Haftbefehl eines mutmaßlichen Täters der Messerattacke von Chemnitz hat offensichtlich ein Dresdner Justizvollzugsbediensteter weitergegeben. Der Mann sei mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden, teilte das sächsische Justizministerium mit. Über weitere Maßnahmen gegen den Mann soll nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen entschieden werden. Zuvor hatte irgendwer berichtet, dass sich der Mann gestellt habe. Ja, also ich meine, den Punkt, also es ist wohl tatsächlich ein echtes Dokument gewesen. Jemand, der normalerweise auch Zugriff auf derartige Dokumente haben könnte, hat das dann wohl veröffentlicht. Da würde ich aber eigentlich ganz blöd erwarten, dass jemand, der normalerweise Zugriff auf solche Dokumente haben sollte, auch wissen sollte, dass man die nicht veröffentlicht. So, oder anders ausgedrückt, schon wieder ein bedauerlicher Einzelfall von, da fühlte sich jemand durch seine persönlichen Überzeugungen bemüßigt, auf Gesetze zu scheißen und tat das dann auch. Igitt. So, MSD-Update. Ja, da habe ich ja eigentlich nur die Meldung von Sonntag mit der Schießerei beim E-Sport-Turnier, dass gestern wohl schon wieder Feueralarm an der Schule ausgelöst wurde. Was dann schon die Frage aufwirft, also Feueralarm, wie es wäre eine bewaffnete Person irgendwo unterwegs. Sorgt natürlich auch schon wieder dafür, dass die Leute, die zumindest bei der originalen Schießerei dabei waren, schwer unentspannt sind. Weil, ja, das ist halt alles nicht so lange her und so intensiv verarbeitet, dass die da jetzt schon wieder sauber mit klarkommen müssen. Beziehungsweise mag sein, dass sie im normalen Alltag damit klarkommen, aber also wenn sie in so einer ähnlichen Situation sich wiederfinden, das ist halt nicht gut. So, und dann kommen wir beim Schnüffel an. Da gab es erstmal Petrasen. Stellt sich raus, Frauke Petri Maaßen sicherte mir Vertraulichkeit zu, Meldung aus der Nacht zum letzten Freitag. Die frühere AfD-Vorsitzende Petri betonte, dass Verfassungsschutzpräsident Maßloch ihr vor kurzem nochmals die Vertraulichkeit ihrer beiden Gespräche zugesichert habe. Petri sagte einer Zeitung, sie habe vor knapp 2 Wochen mit Maßloch telefoniert und der habe ihr da gesagt, die Vertraulichkeit der Treffen vom Herbst 2015 bleibe gewahrt. Kurz danach sei dann ebenfalls in der Zeitung der Artikel erschienen, demzufolge Maaßen im Bundesterrorministerium über den Treffen berichtet habe. Das habe bei ihr für Irritation gesorgt. Es sei ein Zeichen von Unprofessionalität, dass Vertraulichkeit im Ministerium offenbar keine Relevanz habe. Die beiden Treffen hatten zu Debatten geführt, weil auch das frühere AfD-Mitglied Schreiber darüber berichtete und behauptete, Maaßen habe Petri Möglichkeiten aufgezeigt, eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz zu vermeiden. Was Maaßen immer noch bestreitet. Und was die Realität ist, hat halt miteinander nur sehr begrenzt zu tun. Also mal ganz davon abgesehen, dass Frauke Petri ja nun nichts mehr zu verlieren hat. Immerhin ist sie in der AfD ja gar nicht mehr. Seit kurz nach der Bundestagswahl. Genau, Pegi-Daten. Medienbericht, LKA-Mitarbeiter in Dresden hat laut MDR Zugriff auf sensible Daten. Dem Bericht zufolge arbeitet der Mann als Buchprüfer. In dieser Funktion hat er demnach unter anderem Zugriff auf eine polizeiliche Datenbank, in der alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge erfasst sind. Laut MDR prüft das LKA auch mögliche Verbindungen zur rechten Szene in Freital. Es liege daran, dass bei dem Vorfall am Rande der Pegida-Kundgebung in Dresden auch der Gründer einer asylkritischen Bürgerinitiative aus Freital zugegen gewesen sei. Und der Mann hätte nämlich eigentlich erst die Anzeige gegen das ZDF erstattet. Also der Hutbürger selber wusste wohl schon, dass wenn er die Fresse zu weit aufreißt, es dann doch nicht so richtig opportun ist. Ich meine, die simple Methode wäre gewesen, die Kamera da einfach zu ignorieren. Aber hey. So, mal davon abgesehen, dass Polizisten die Ausweise prüfen und dafür 45 Minuten brauchen und dann zweimal die blöden Ausweise prüfen. Also so richtig gerechtfertigt wirkt das nicht. Aber so, Freitag früh gab es dann das Zwiebelteil. Zwiebelfreunde, Hausdurchsuchungen bei Datenschutzaktivisten waren nämlich rechtswidrig, weil, as it turns out, die Tatsache, dass eine E-Mail-Adresse auf einer Webseite, die man für nicht rechtskonform hält, steht, nicht heißt, dass Personen, die dem E-Mail-Betreiber, Dienstleister Spenden einsammeln, durchsucht werden dürfen. Ja, ach, das hätte eigentlich dem Richter, der das genehmigt hat, schon klar sein dürfen. Aber gut, genehmigen ist viel einfacher als ablehnen. Es hätte eigentlich auch den Polizisten bewusst sein dürfen. Aber hey, denken ist kompliziert. Insofern, ja, da gab es jetzt also das Urteil, dass die Opfer der Durchsuchung die von ihnen geraubten Gegenstände gefälligst zurückzuerhalten haben. Ne, formulieren wir es einfach mal so unrechtmäßig, wie es war. Die Polizei ist bei ihnen eingebrochen und hat ihnen Dinge geraubt. Diebstahl gestohlen. Aber Demokrack. Genau. Hackerangriff auf US-Demokraten soll interner Test gewesen sein. Der mutmaßliche Hackerangriff mit einer gefakten Login-Seite zur Wählerdatenbank des Democratic National Committee soll nämlich ein interner Sicherheitstest gewesen sein. Phishing-Seite sei gebaut worden, um nach ähnlichen Angriffen vorgenommenen Sicherheitsmaßnahmen zu testen. Und das wäre dann irgendwem aufgefallen, also nicht der böse Russe hackt die Demokraten, sondern die Demokraten versuchen sich selbst zu hacken, beziehungsweise eben gerade nicht. Aber solange bis das bekannt wurde, hieß es ja der böse Russe schon wieder. Ja, nee, ist klar. So, dann aus der Kategorie Nein, ach. GFF-Wandsklage, also auch am Freitag, genau ein Jahr nachdem das Bundeswanzengesetz nämlich in Kraft getreten ist, hat auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte ihre Klage eingeworfen. Warum ist es relevant, dass das alles genau ein Jahr nach schon eingereicht ist, zusammen mit der Föbut und der FDP-Klage? Ehemals Föbut, Entschuldigung. Die Relevanz ist, dass im ersten Jahr nach Inkrafttreten eines Gesetzes die Hürden zur Verfassungsprüfung niedriger sind. Da muss man nicht jemanden finden, der schon konkret betroffen war, sondern kann das irgendwie anders begründen. So, von daher haben halt Organisationen, die Gesetze vor Gericht gezerrt haben wollen, ein gewisses Interesse dran, das zu tun, solange das Gesetz noch nicht zu alt ist. für so eine Scheiße. Aber ja. So, Spiel offen. Terabytes an Daten aus Spionage-Apps frei zugänglich. Das US-Unternehmen Spülfone betreibt nämlich Apps, bietet nämlich Apps an, um fremde Smartphones auszuspionieren. Gesammelten Daten waren nämlich überhaupt nicht geschützt. Bla 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 bla. Terabytes an Daten öffentlich zugänglich, wurden mutmaßlich widerrechtlich mit Geräten abgegriffen. Bla bla. Bla bla. Also, wenn man da schon eine zwielichtige Firma hat, die Spionage-Software anbietet, dann sollte man die abspionierten Daten vielleicht nicht irgendwo frei verfügbar rumliegen lassen. Also die Botschaft, die da bei mir ankommt. So, BAMF-Faschung. BAMF informierter Verfassungsschutz. Das BAMF-Amt für BAMF-Aktionen und BAMF-Länge hat nämlich zwischen 2015 und 2017 in insgesamt 13.586 Fällen Informationen einschließlich personenbezogener Daten an das Bundesamt für Verfassungsbruch übermittelt. Geht aus der Antwort der BIMS-Regierung auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. Das ist am Montag im BIMS-Tag gewesen. Die Zahl der Übermittlungen des BAMF an den Verfassungsschutz ist dabei in den 3 Jahren sprunghaft angestiegen. Von 571 Fällen 2015 auf 2418 ein Jahr später und 10.597 im Jahr 2017. Wilde Mutmaßung. Macht das BAMF da jetzt die Dingensstelle für Befragungswesen? Warum geben die Daten dann an den Inlands- und nicht den Auslandsgeheimdienst? So, Kinderfaschung. Verfassungsschutz will nämlich muslimische Kinder bespitzeln lassen. Ist mir am Dienstag in die Griffe gefallen. Auffällig im Sinne des Verfassungsschutzes ist ein Kind schon dann, wenn es Schulregeln missachtet, religiöse Redewendungen benutzt, im Sportunterricht fernbleibt, aggressives Verhalten zeigt oder auch allein schon, wenn sie oder er einen Vornamen trägt, der dem Amt verdächtig ist. 705. Oder wie hier Volker Birk da zusammenreimt. Wem es noch nicht aufgefallen ist, die drehen da von 2 Seiten an der Eskalationsschraube. Neonazis und Islamististen werden regelrecht gezüchtet und aufeinander gehetzt. Der Zweck ist klar, es wird keinerlei Widerstand gegen Sicherheitsgesetze mehr geben. Wenn erst genügend Leute aufeinander losgehen, dann kommt der Polizeistaat. Passt auch vom Timing her perfekt zur flächendeckenden Einführung faschistischer Polizeistaatsgesetze, die ja im Moment in Deutschland in allen Bundesländern stattfinden. So, und dann am Donnerstag bei Nachdenkseiten rausgegraben, also war wahrscheinlich schon Mittwoch irgendwo, Verfassungsschutz wollte V-Nazi verheimlichen, nämlich den, der in der Fusilet-Moschee, wo ja auch Horst Meier, wie der mit Tarnnamen Anis Amri genannte Verbrecher unterwegs war, den wollten sie verheimlichen und haben dabei glatt es geschafft, auf eine kleine Anfrage zu lügen. Weil die Frage, hatten sie Quellen in der Nähe des Täters, hat der Bundesverfassungsschutz bzw. das Innenministerium für denselben geantwortet, nein. Turns out, that was wrong. Morgen bis 22 Grad bei Partly Cloudy. Ne, also, huch. Aber hey, warum ist der Maaßen eigentlich immer noch im Amt? Warum ist der Maaßen überhaupt in irgendeinem Amt und nicht in einem Knast? Der olle Verfassungsbrecher. So, kommen wir beim Trampel an. Da gab es erstmal Stopp-Korea, weil Freitagabend Trump stoppt pompös geplante Reise nach Nordkorea. Ich habe das Gefühl, wir machen nicht ausreichend Fortschritte in Bezug auf die atomare Abrüstung, schrieb Trump auf Twitter. Pompeo hatte zuvor erklärt, er werde gemeinsam mit dem neu ernannten Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Bigun, nach Nordkorea reisen und dort Gespräche führen, um Trumps Zielsetzung voranzutreiben. Ein Grund für die mangelnden Fortschritte nannte Trump die zögerliche Hilfe aus China. So, und dann am Freitagabend eine Meldung aus der Kategorie A hoch. Und zwar die diversen vor Gericht geschleppten Trump-Helferlinge. Da der Männerfort und der Cohen aus der vergangenen Woche. Die waren ja alle schon mal so aus der Kategorie, ja, aber das sind ja alles relativ kleine Fische und die Vorwürfe sind ja nicht so groß. Turns out, Alan Weisselberg, Longtime Trump-Organisation CFO, ist granted immunity in Cohen-Probe. Also den Typen, der weiß, wo die Trump-Organisation Geld reingeworfen hat, der hat Immunität angeboten bekommen. Mutmaßlich in der Hoffnung, dass er dann mal ein paar Leichen ausgraben hilft. Ah, hoch. So, das wäre jetzt der Augenblick, wo Trump, wenn er denn noch Resthirn hätte, sich Windeln anziehen könnte, denn es könnte jetzt mal unangenehm riechen in Kürze. So, dann Sonntag, in der Nacht zu Sonntag, ist John McCain verstorben, nachdem irgendwie kurz vorher noch eine Meldung rumschwappte, so ja, er würde jetzt mit der Krebsbehandlung aufhören, weil bringt ja eh nichts mehr. As it turns out, ja. So, und da gab es dann die Entwürdigung, weil Trump verhinderte offenbar Würdigung von McCain, weil der mochte den halt nicht. Ja, gut, also ich meine, man kann jetzt irgendwie den McCain für den großen Kriegshelden halten, weil er ja mal gefoltert wurde für eine ganze Weile und weil er sich ja mal heldenhaft verhalten hätte. Ja, aber der hat genauso bei der beim Text-Dingens und bei Es gab keinen Krieg, den er nicht mochte, mitgemacht. Also der ist eben nicht nur Held. Er ist auch nicht nur evil. So, wo sich die Amis dann drauf rumgerobbt haben, die Flaggen vorm Weißen Haus oder die eine Flagge vorm Weißen Haus, die irgendwie nur einen halben Tag auf Halbmast hing und dann wieder komplett hochgezogen wurde, wo meine wilde Mutmaßung ist, das ist nicht eine bewusste Entscheidung vom Trumpel, weil bewusste Entscheidungen, der kann doch keine bewussten Entscheidungen treffen, sondern da hat irgendwer wieder nicht drüber nachgedacht. So, meine Interpretation, ohne dass ich Quellen hätte. Und am Mittwoch gab es dann noch den McGahn. Nun verlässt sein Rechtsberater Don McGahn das Weiße Haus. McGahn wurde im Herbst aus dem Amt ausscheiden, schrieb Trump auf Twitter. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass McGahn intensiv mit dem Team des Sonderermittlers Robert Mueller zusammengearbeitet und bei 3 Zeugenterminen mehr als 30 Stunden lang dort ausgesagt hätte. Ja. So, einen hätten wir noch. Fall DiCchiotti. Justiz ermittelt nämlich gegen Innenterroristin Salvini. Und zwar gab es da ein Schiff, auf dem aus dem Mittelmeer gerettete Personen festgehalten wurden, was auch nach italienischem Recht so nicht geht. Und entsprechend ermittelt also die italienische Justiz gegen den italienischen Innenminister. Ja, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, sich mal mit Popcorn-Vorräten einzudecken. Das könnte noch spannend werden. So. Und dann haben wir 31 Minuten und kommen in der Musikecke an, wo ich vom 2014er Chorjahrgang das 22. Video Wake Me Up in 2 Minuten 56 hingeworfen hätte. Und dann gab es The Daily Show, Emma Gonzalez und Matt Deitch in 10 Minuten 18, die ihr dann noch auf und in die Ohren bekommen könnt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäre ihr aber herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at Kompott, nämlich an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 667 Teil 1 einstelltet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
One, two. tonight are helping lead a movement to end gun violence following a mass shooting at their high school in Parkland, Florida. Please welcome March for Our Lives activists Emma Gonzalez and Matt Deitch. Welcome to the show.
Hello.
So good to have you here. Is that the first thing you're going to do? Go straight to my water? You're just going to check if it's water? What if
no, it's the mug.
What if it was just like a fake mug and now you would have exposed the fact that I don't have any real things in my cups? Welcome to the show. Thank you so much for being here. You know what's been fascinating for me in watching your journey is that many people get angry when something bad happens in their world, not just in America, anywhere. Many people are outraged. Many people say something. Some people do something. But you continue to work at it to make change. What do you think keeps driving you?
I definitely know that in the very beginning of all this, we met with a bunch of kids from Chicago, who the Peace Warriors mainly, who we are still friends with today. And they told us about the six principles of nonviolence of Martin Luther King's. And principle number four is accept suffering without retaliation for the sake of the cause to achieve the goal, which means basically it doesn't matter what you face as an individual, the goal is much more important than anybody, which is kind of the main principle that, you know, we went to see the sit-in counters in North Carolina, and
right.
That was the methods that were used then. It doesn't matter if somebody hits me, it doesn't matter if somebody pours something over my head, try to get me off of this seat, I need to sit here because this is for everybody.
And you have been attacked in multiple ways online. I mean, everyone has accused you of everything from being political puppets all the way through to crisis actors. People have said that your emotion is fake. You've fought through that, and now you have a movement that has taken you on the road. What is this organization all about?
It's all about saving lives, Trevor. It's all about creating coalitions throughout different communities around this country so that we can come together and create a united front for change. This is way more than just Parkland. This is about the communities around this country that suffer from day-to-day gun violence and gun violence in many different forms. So every single day on this tour, we've traveled 70-something stops now, and every single place we go, we hear a new story of someone lost in a different form of gun violence. And so it's about fighting for all of them
right.
before it's too late.
And the main thing you're trying to do is get young people to register to vote.
Mm-hmm. And actually show up for the
And
vote.
Actually show up. Like that's an important part. Why is that the key to what you're doing? Because, I mean, people say, like, register to vote, but you're going like, no, we want you to show up. Why is there a difference?
Because people say, my vote doesn't count. So if somebody's in your face saying, register to vote, you can say, ah, sure. But nobody's going to go up to you the day of the polls and say, get out there and vote. You know, like, we're going to try to do offers of ride sharing and stuff like that.
Right.
Or, you know, we encourage people to say, like, you know, try to carpool everybody that you know and try to get everybody at the polls at the same time to
right.
offer the transportation to those who don't have it. But if, you know, if a million people say my vote doesn't count, that's a million votes that could have either swung a district or made an impact. You know, in the Ohio special election, it was under 2,000 votes that, like, was the difference between the two people.
Right.
Like, your vote really, really does count. What if it had been one vote?
Right.
That person's one vote would have made the difference.
Right. We saw a story where in one election it was had to be decided by basically a coin flip. And
mm-hmm.
it's starting to show you that elections are getting closer and closer. People's votes are counting more than they ever thought before. Young people in particular haven't been good at turning up when it comes to the midterms. In this election, it feels different. We're seeing research that says more and more people are registering, more and more people who are young are inclined to vote. Do you feel like gun violence and mass shootings are a big driving factor in this?
Well, young people are more educated now than they've ever been before. And young people turn out at a rate about 1 in 5. If young people turn out in a rate of 2 out of 5, they can swing any election that they turn out in. And so that's what it's really about, is about showing that young people, if you can just convince one person in your proximity that to vote that wasn't planning on voting, you can swing this election.
Right.
And actually obtain morally just leaders. Because right now, Congress does not reflect the wants and needs of the American people.
When it comes to gun issues, one thing I've noticed repeatedly is how you will be asked questions that many people in Congress don't get asked or aren't even expected to know the answers to. You have had to, I think, immerse yourself in policy more than many politicians have in a strange way. But what are you hoping will be achieved by people voting? What are you hoping some of the changes will be when it comes to gun reform in America?
Well, when something like universal background checks is supported by over 95% of the American public and the Speaker of the House refuses to introduce a bill to be voted on, that is what we want to see change. We want these policies that are being supported with a supermajority in this country, like universal background checks, digitizing the ATF, disarming domestic abusers, violence prevention programs, and the rest of our policies are on our website, marchforourlives.com, how we save lives. But it's mostly just about getting these policies that have nothing to do with the Second Amendment and just have a basis in saving lives that are supported by the general public. These all poll above 65% with the general public, yet Congress decides to do absolutely nothing.
And you've been hosting town halls. You've been meeting with people. You've hosted more town halls than I think some people in Congress may have actually hosted.
150 congressmen have not had a town hall in the last 2 years.
Wow. So you're out there. You're meeting with people who don't always agree with you. What do you find are the things they agree with you on? And is there something that you find in some way shifts a person's perspective? Or is there some way that they've shifted your perspective when you engage with people you don't agree with?
Usually when people come up to us and say, I don't like what you stand for, they think that we are trying to take guns out of America or that we are against the Second Amendment. That's not true. We are a pro-Second Amendment organization. We want safety around guns.
Right.
People who are law-abiding citizens and are worried about getting their guns taken away, if you're a law-abiding citizen, you have nothing to worry about. We're talking about the people who are not law-abiding citizens.
Right.
If you're that conscious about it, you should understand, you obviously do understand, that guns are something that need to be held with respect and responsibility. With great power comes great responsibility. I'm sorry.
Right.
but that's true, and everybody needs to hold that in their hearts and in their minds, and there are a lot of people who don't, and we're just trying to catch everybody up to that thought process.
And when people say to you, oh, you kids are out there, you're trying to take the guns away, some people will say to you, you're trying to change what America stands for. What do you find changes them when you speak to them as a person? Like, is there a moment where they go like, oh, I see what you're saying? Or do you find sometimes you just have to say we agree to disagree?
We just bring them into the reality of what's going on in this country. A lot of them choose to ignore what's actually going on in communities even really near theirs. We'll be in Wisconsin, and they won't understand the day-to-day gun violence that happens in Milwaukee when they're in Janesville. And that is heartbreaking to us because we need to really love our neighbors. We need to come together community by community and actually stand for each and every life that we're losing every day. And so when... I didn't understand. So a lot of these people don't actually understand what's happening day to day. A toddler picks up a gun and shoots themselves or someone once a week for the last 3 years in this country. And with something like safe storage laws or mandatory trigger locks or even like a bike lock on a gun trigger could save countless lives in this country. And that is just common sense.
Right.
It makes perfect sense for someone to say, oh yeah, I should report if my gun is stolen. But in Texas, where more guns are stolen than anywhere else in the country, that's not a law. You don't have to do that. But if you steal alcohol from a parent, it could be a felony. It's child endangerment. But we call it an accidental shooting. There are no accidental shootings. It's negligence.
Let's talk about the shirts that you're wearing. All right, clearly you didn't talk about it before you left the house. You're wearing the same thing. You're not just talking, you're doing. You're not just doing, you're helping others do. Getting people out to vote always seems tedious. Your shirts have a purpose. Tell me about them.
The QR code, if you scan it with your camera, very simple, don't even need an app, it will get you registered to vote in under 2 minutes.
So can we zoom in on that right now? So if you're watching this at home, if you're watching this at home right now, and you zoom in, like, you can take a picture of this right now on your phone, and you can join this movement. You can register to vote. You can get out there. You can have your voice heard.
You don't even have to agree with us in policy. You can just get registered to vote and get out there and vote.
I like that. So it's, like, going to be, like, over 100 dates. How do you go back to your normal lives? Like you guys know you have the right to be kids as well, right? Like, what do you go back to after this?
There is no normality in this country right now. And so having to understand that... We need to continue building these coalitions with people and continue educating people what's going on day to day, because not a day has passed on this tour where we haven't heard a new name, a new story. We haven't seen a day go by where a new news story of someone else shot and killed, another young person shot and killed in this country happens. This doesn't happen anywhere else except America.
Right.
And it is up to us as Americans to actually stand up and fight for each other. And so there is no normality until we can continue to come together and actually change this. So I know you want us to be kids, but we have more important things to do.
Oh, thank you so much for being on the show. To learn more about the